Vis-à-vis.
Thomas Dothan-Dreyfus, herzlich willkommen.
Danke.
Wir treffen uns hier auf der Frankfurter Buchmesse und ich stelle jetzt zuerst mal eine Frage, die normalerweise ganz einfach erscheint, aber in diesen Tagen kann ich mir vorstellen, ist sie vielleicht eher schwer zu beantworten. Wie geht es Ihnen gerade?
Schlecht. Das ist die ehrliche Antwort. Ja, also es geht schlecht. Die Rede über das Schlechte ist auch schlecht. Und es gibt mehrere Ebenen zu diesem Schlecht.
Sie entkommen diesem Thema eben auch nicht, gerade auf der Frankfurter Gut. Buchmesse nicht. Denn es ist ja natürlich ein Thema, das diese 75. Frankfurter Buchmesse überschattet. Es spielt hier eine große Rolle, ist ein natürlich jetzt tragischerweise zu einem Schwerpunkt geworden. Und Sie haben an einer Podiumsdiskussion teilgenommen, die der PEN Berlin gemeinsam mit der Buchmesse kurzfristig organisiert hat. Überschrieben war diese Podiumsdiskussion mit Sorge um Israel.
Ja.
Warum war es Ihnen ein Anliegen, daran teilzunehmen?
Ich glaube, ich würde jetzt auf die Gelegenheit, auf einer Bühne in Deutschland zu dem Thema zu reden, nicht verzichten. Und zwar, weil ich glaube, zu viele Fehler werden gerade gemacht. Also ich habe auch in der Podiumdiskussion gesagt, dass ich, natürlich habe ich Sorge um Israel, das ist ja offensichtlich und selbstverständlich. Aber ich habe auch Sorgen um dieses Land.
Um Deutschland?
Um Deutschland und die Richtung, in der es geht, gerade eben. Auch wegen der Situation in Israel und Palästina, aber nicht nur. Und das hängt alles miteinander zusammen. Und deshalb habe ich eigentlich gefreut auf die Gelegenheit, meine Stimme hier auch haben zu dürfen.
In der Nacht zu Mittwoch ist in Berlin ein Molotow-Cocktail auf eine Synagoge in Berlin-Mitte in der Brunnenstraße geflogen. Mhm. Aber das meinen Sie gar nicht unbedingt, glaube ich, wenn Sie
Doch
sagen,
auch.
Sie machen sich Sorgen um Deutschland, oder?
Auch, natürlich, das ist Teil der Sache und das will ich auch nicht unter dem Teppich jetzt, wie ist das?
Kehren,
genau. Aber nicht nur. Ich glaube, die Tendenz gerade sollte Deeskalation sein. Und was wir jetzt sehen, ist, dass es in die andere Richtung geht. Und ich glaube, es gibt Wut. Es gibt Wut auf den Straßen Berlins. Also Israelis sind wütend, Palästinenserinnen sind wütend. Und diese Wut müssen wir erstmal erkennen und auseinandersetzen. Ja, also zum Beispiel, seit Jahren sagt uns man, dass bestimmte Nazi-Bewegungen in Deutschland nicht illegalisiert werden können, weil es wird die Situation nur schlimmer machen. Ja, nicht mal die AfD, sogar die NPD sind hier deshalb legal. Und immer wenn es diese Diskussion um ihre Illegalisierung gab, meinte man, ja, das wird nur alles schlechter machen, wenn wir sie illegalisieren. Dann nach dieser Logik, wo sollten dann diese Demo-Ban führen? Diese Wut muss raus irgendwie. Und das ist schade. Ja, das ist schade, dass es Wut gibt und das ist schade, dass diese Wut raus muss. Das ist aber die Situation und wir müssen jetzt sehen, wie wir das auseinandersetzen und wie wir das doch erlauben, damit es nicht eskaliert, finde ich. Ja.
Das sind viele Aspekte, die dazu führen, dass sich jüdische Menschen in Deutschland gerade nicht mehr sicher fühlen.
Ja.
Wie sicher fühlen Sie sich denn gerade?
Ich fühle mich relativ sicher zu den Personen in Israel, auf jeden Fall, meine Familie und meine Freunde dort. Ich muss aber auch sagen, was ich auch in der Podiumsdiskussion gesagt habe, dass es gibt hier einen Bruch in der jüdischen Welt, weltweit. Und dieser Bruch besteht darin, dass Israel war unser sicherer Hafen, egal aus welcher Seite des politischen Spektrums wir herkommen, rechts oder links. Wir wussten alle so innerlich, so manchmal auch unbewusst, dass im schlimmsten Fall, ja, wenn unser Land morgen Nazi wird und nicht nur Deutschland, aber ja, keine Ahnung, Großbritannien, Frankreich, wir können im schlimmsten Fall alles einpacken und nach Israel gehen. Und das können wir nicht so frei mehr denken, weil Israel hat sich bewiesen als ein nicht sicherer Ort für Juden. Und deshalb ist auch Antisemitismus in Deutschland plötzlich für uns viel anwesender, weil wir keinen Ausweg wirklich haben. Wir müssen das hier bekämpfen. So.
Was macht das mit Ihnen?
Chaos. Ja, es ist auch schwierige Zeit, Interviews zu geben, weil meine Meinung ändert sich auch ständig. Und über all dies gibt es diesen Nebel, wo man nicht wirklich denken kann, weil es zu viele Emotionen gibt. Also ich glaube, es ist mir gerade schwierig, Lösungen zu finden. Es ist mir gerade schwierig, die Situation wirklich klar, intellektuell, kalt sozusagen zu schauen und zu sagen, ach, das muss gemacht werden, weil ich noch trauere. Und das ist vielleicht nicht meine Rolle momentan, das zu tun. Das ist die Rolle von Leuten, die wirklich, sage ich mal, ganz kalt davon nicht betroffen sind. Zum Beispiel die deutsche Behörden. Das ist ihre Rolle, jetzt ganz kalt und sogar intellektuell zu denken, wie stellen wir mehr Sicherheit für unsere jüdische und muslimische Mitbürger und Mitbürgerinnen. Genau, also ich kann die Frage gerade nicht antworten. Ich hoffe, dass in einiger Zeit wird es ein bisschen möglicher.
Ja, es ist sehr schwierig, jetzt in dieser Phase, in der Sie ja auch sich Sorgen machen um Angehörige. Ja. Ihre Familie ist eben in Israel. Sie sind ja in Haifa aufgewachsen und geboren, sind vor 13 Jahren nach Berlin gezogen. Ihre Familie ist noch dort in Israel. Wie geht es Ihrer Familie? Was hören Sie da?
Meine Familie geht es mittlerweile, also es geht allen schlecht, gerade in Israel, aber für sie relativ gut. Haifa ist bis jetzt noch relativ sicher, solange es jetzt nicht noch einen Front mit Hezbollah gibt, sind sie eigentlich sicher. Aber das Sicherheitsgefühl ist nicht nur, wenn man von Raketen beschossen wird. Entschuldigung, mein Deutsch ist auch wegen der Emotionen gerade, die Sprache verschlechtert sich. Also es ist auch die Diskussion innerhalb der Familie und die Situation gerade reißt israelischen Familien. Die ganze Gesellschaft ist jetzt komplett zersplittert und auch innerhalb der Familie, nicht nur meine, aber auch vielen anderen, man kann das hören, dass wie reagiert man eigentlich, wenn plötzlich ergibt es sich, dass mein Bruder oder mein Cousin oder mein Vater jetzt Genozid in Gaza wollen? Ja, das ist für mich jetzt schlecht. Das ist für mich jetzt undenkbar. Also jetzt nicht nur die Militäroperation in Gaza unterstützen, aber tatsächlich wollen sehen, dass Gaza morgen verschwindet, sozusagen. Und das denken viele und diese viele haben Angehörige, die anders denken und diese Sache trennt gerade Familien und die ganze Gesellschaft.
Sie gehören zu den israelischen Linken. Sie haben sich auch immer für palästinensisch-israelische Freundschaft eingesetzt, sind sogar auch auf die Straße gegangen und haben demonstriert, haben Schilder hochgehalten, auf denen stand, Juden und Araber weigern sich, Feinde zu sein. Sie haben gerade erzählt, wie das auch Ihre Familie gerade spaltet. Hat sich denn bei Ihnen jetzt durch dieses Massaker der Hamas, durch diesen brutalen Angriff, etwas verändert auch in Ihnen, bei Ihnen?
Ich glaube im Gegenteil. Das hat es nur verstärkt. Ich glaube, die israelische Linke, zu der ich gehöre, ist gerade eine sehr einsame Gruppe. Wir sind von links und von rechts vernachlässigt, sozusagen. Kollegen, die plötzlich diese Massaker feiern als Befreiung und als Dekolonisierung einerseits, andererseits diese krasse Wille, Gaza komplett zu zerstören. Und wir versuchen dazwischen zu sein und zu sagen, jedes Leben ist wert. Und wir verurteilen ganz klar und am stärksten Hamas-Massaker in Südisrael. Und ich bin mir aber auch nicht sicher, dass noch eine Bombardierungsrunde die Situation jetzt lösen wird. Und man muss auch sagen, die waren alle überrascht von dem Angriff. Und ich war auch natürlich überrascht und wir waren alle überrascht. Aber plötzlich hat diese Gedankengut der israelischen Linke eine neue Bedeutung bekommen. Ja? Also wir sagen immer, die Situation in Gaza wird explodieren. Ja? Das ist eine Grundaussage der israelischen Linke seit Jahren. Und dann ist es plötzlich explodiert. Natürlich sind die Bilder entsetzlich und da gehört jede Verurteilung. Es ist aber auch, also es ist auch ein bisschen unfair zu sagen, keiner könnte es voraussehen. Ja, also ich glaube, meine Meinung ist, dass Hamas weg muss. Das sage ich nicht nur als Jude und als Israeli, das sage ich auch als Linke. Und das ist mir auch wichtig, meine Freunde oder Ex-Freunde in der europäischen Linke-Community zu sagen, Hamas muss weg, das sage ich als Linke. Ich glaube aber, dass man den besten Weg finden muss, wie Hamas jetzt weg kriegt, wie man jetzt Hamas wegkriegt. Und ich glaube, wenn Gaza jetzt alle zwei Jahre in den letzten 15 Jahren bombardiert wurde und Hamas war nur stärker und stärker, dann ja, vielleicht ist es Zeit, eine andere Lösung zu finden. Ich glaube, wenn ich das noch sagen darf, Hamas ist eine Idee, eine schreckliche Idee, aber eine Idee. Und ich bin mir nicht sicher, dass eine Idee wird dadurch zum Ende kommen, dass man die Menschen, die an dieser Idee halten, bombardiert. Das haben wir auch übrigens in Afghanistan und Irak gesehen. Ich glaube, eine Idee wird zu Ende kommen, wenn diese Idee zu irrelevant erklärt wird. Und das ist vielleicht die größte Aufgabe Israels jetzt, zu denken, wie schaffen wir eine Situation in Gaza, in dem Westbank oder sogar die Rolle, also sogar Deutschland in Neukölln, auf der Brunnenstraße. Wie schaffen wir eine Situation, wo unter den Palästinenserinnen und Palästinensern die Idee von Hamas irrelevant mehr ist? Und dann können wir Hamas wirklich gewinnen, finde ich.
Sprechen Sie gerade mit palästinensischen Freunden und Bekannten?
Kaum.
Geht das?
Kaum. Es ist vielleicht irgendwann in der Zukunft. Das ist, ja, also einerseits, ich sitze hier und spreche für ihr Demonstrationsrecht. Andererseits, jetzt auf einer ganz persönlichen, emotionalen Ebene, es ist mir sehr, sehr schwierig, gerade mit Leuten zu treffen oder zu sprechen, ja, die den Hamas-Angriff relativieren. Ja, und das sind natürlich nicht alle Palästinenserinnen und Palästinenser, aber ich bin gerade nicht an einem emotionalen Punkt, wo ich dieses Risiko nehme.
Verständlich. Jetzt sind wir hier auf der Frankfurter Buchmesse. Es geht hier um Literatur, es geht um Bücher.
Ich habe auch ein Buch veröffentlicht.
Ja, genau, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, es tut mir leid. Genau, es geht um Bücher, es geht um Literatur, es geht auch um die Kraft, die Literatur haben kann in Kriegen und Kriegszeiten. Das wird hier zumindest immer wieder auch beschworen. Das wurde auch letztes Jahr, da stand die Ukraine eben wegen des Krieges sehr im Fokus, auch auf der Buchmesse, sehr beschworen. Was glauben Sie persönlich, wie viel Kraft haben denn Bücher in so einer Situation?
Ich glaube, Bücher haben viele Kraft. Bücher und Lesen, die können nur zu einer Bereicherung der Diskussion führen. Und das ist genau, was wir gerade brauchen. Die Diskussion ist unglaublich schwarz und weiß und sehr, sehr oberflächlich. Und wir brauchen eine Bereicherung. Und deshalb fand ich das sehr, sehr schwierig, dass die Preisverleihung von Adanya Shibli verschoben wurde.
Das ist eine palästinensische Autorin, die hier auf der Buchmesse eigentlich mit dem Liberatura-Preis ausgezeichnet werden sollte für einen Roman.
Und ihr Roman fand ich damals sehr, sehr schwierig zu lesen, sehr herausfordernd als Jude und als Israeli. aber fand ich den Roman nicht antisemitisch. Und ich glaube, es ist nicht die Rolle der Literatur, angenehm zu sein. Die redet von einem Ereignis, den es tatsächlich gab, also etwas, was in meinem Namen gemacht wurde, ja, von israelischen Soldaten. Und das sollen wir wissen. Wir sollen immer wissen, was in unserem Namen passiert ist. Und das ist ein Beispiel für etwas, was die Diskussion unglaublich bereichern kann und wurde doch irgendwie blockiert, sozusagen.
Ihr Roman Birobidzhan ist auch eine Bereicherung, finde ich, wenn man ihn liest. Er erzählt von einem Experiment einer jüdisch-autonomen Republik in Ostsibirien, gegründet 1917 vom sowjetischen Staat. Die Amtssprache war oder ist, das weiß ich nicht,
ist
Jiddisch. Also ich glaube, das ist der einzige Ort auf der Welt, wo das so ist. Und dieses Birobidzhan gibt es ja wirklich. Wenn wir jetzt von Bereicherung reden und von Einblicke in andere Welten, vielleicht auch in Verstehen, wo würden Sie da dieses Buch, diesen Roman einreihen?
Also ich glaube, das ist eine Bereicherung, aber nicht in dem Sinne, dass wir jetzt Birobidzhan kennenlernen, weil das Buch ist völlig fiktiv, fiktional. Es geht nicht um die echte Birobidzhan, das muss man auch sagen. Viele kaufen das und dann beschweren, dass es kein historischer Roman ist. Ist es nicht. Aber es ist eine Bereicherung in dem Sinne, dass in meiner Recherche habe ich viel von dem jüdischen, osteuropäischen Erzähltradition gelesen und ich habe versucht, es auch, also mich an diese Tradition anzuschließen.
Magischer Realismus.
Magischer Realismus
Stichwort
unter
auch,
anderem, ja. Und das ist ein Was-wäre-wenn-Roman. Ja? Also das Experiment, muss man auch sagen, das Experiment von einem jüdischen Autonomie in Sibirien ist gescheitert. In dem Sinne, dass dort heute kaum Juden mehr gibt. Und in meinem Roman ist es gelungen. Und ich versuche das zu imaginieren. Die Tatsache, dass es fiktiv ist, spielt auch eine große Rolle, weil dadurch ist es auch zu einem literarischen Experiment geworden.
Es ist eine Utopie, würde ich sagen. Es ist ja eigentlich die Utopie eines, ja nicht nur einer jüdischen autonomen Republik, sondern ja auch eines gelungenen Sozialismus.
Ja, also hier, es ist so ein Kibbutz-artmäßig. Ne? Aber ich glaube, es ist auch eine Utopie in dem Sinne, dass wir plötzlich eine jüdische Gemeinde sehen, die nicht von Antisemitismus beeinflusst ist und geprägt ist. Das kennen wir auch nicht. Mhm. Immer die Rede von jüdischem Leben ist mit Antisemitismus irgendwie nebengesetzt. Und da ist es nicht der Fall und deshalb können sie auch ihre jüdisch sein und die Diversität der jüdischen Welt wirklich feiern.
Sie sind ja vor 13 Jahren nach Berlin gekommen und haben mal gesagt, dass Sie hier auch erst so richtig ihre Wurzeln oder nochmal anders ihr jüdisch sein entdecken konnten oder die Wurzeln ihrer Vorfahren, ihrer Familie und auch das Jiddische gelernt haben. Die Sprache entdeckt haben.
Ja.
Was haben Sie über sich dadurch vielleicht nochmal neu gelernt oder entdeckt?
Ich habe dadurch, dass ich nicht in Israel lebe, habe ich die diasporische Jüdischsein entdeckt. Und das ist ein ganz anderes Jüdischsein, als in Israel in einer jüdischen Mehrheitsgesellschaft aufzuwachsen. Ja, es ist eine sehr tiefe Dazwischensein-Situation, würde ich mal sagen. Also ich gebe nur ein Beispiel von vielen. Jüdische Personen sind als Minderheit betrachtet, aber nicht immer. Oder nicht wie anderen Minderheiten. Ja, Jiddisch ist nicht Deutsch, aber es ist auch nicht ganz was anderes. Es ist immer dazwischen. So in dem Sinne, ich glaube, dass das diasporische Jüdischsein herausfordert das ganze Konzept von wir und sie sozusagen. Und in dem Sinne ist auch, und das wäre mein letzter Satz, und in dem Sinne ist auch Antisemitismus nicht unbedingt Rassismus. Rassismus ist, wenn jemand hasst, weil er gehört oder sie gehört zum wir und die andere gehört zum sie sozusagen. Und Jüdinnen und Juden stellen das Ganze in Frage, ja, und das ganze Struktur von wir und sie. Wir sind dazwischen.
Eine letzte Frage habe ich noch. Was wünschen Sie sich jetzt hier von der Frankfurter Buchmesse? Welches Signal könnte denn von ihr, ja auch als Forum für die Diskussionen über Israel, über palästinensisch-israelische Beziehungen, über die aktuelle Lage ausgehen?
Also ich glaube, dass diese Podiumdiskussion war schon ein guter Schritt. Ich wünsche mir, dass wir mit Klischeen langsam aufhören. Es gab Zeit für Klischeen, ja, natürlich. Aber langsam können wir, vor allem in einer Buchmesse, können wir langsam in eine Diskussion einsteigen und Pluralität von Stimmen hören und diese Diversität, dass eine Buchmesse anbieten kann, wirklich feiern.
Dann wünsche ich Ihnen und uns allen gute Diskussionen und Begegnungen hier auf dieser Frankfurter Buchmesse.
Dankeschön.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.